HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag. Auf Weltreise.
Mit Imke Turner. Schönen guten Abend. Wir sind heute in Lissabon und schon der Anflug verspricht großartige Aussichten.
Immer wenn ich vom Ausland zurückkomme und das Flugzeug dort rüberfliegt und ich die Brücke sehe, dann stockt mir das Herz. Wir sind hier in Marvilla, einem Viertel, das gerade zu neuem Leben erwacht und eine eigene Dynamik entwickelt. Viele Künstler kommen hierher.
Lissabon hat eine Lebensqualität, die es in anderen europäischen Hauptstädten nicht mehr gibt. Und die negative Seite ist, dass der Tourismus langsam die soziale Struktur der Stadt zerstört.
Die Stadt läuft Gefahr, ihren Charme zu verlieren. Dabei ist es gerade der die Touristen angezogen hat.
Portugal ist das am besten gehütete Geheimnis in Europa. Das Essen ist so gut und das Land ist sicher. Wir haben von Anfang an versucht, die Rezepte der Mönche und Schwestern wiederzubeleben. Wie vor hunderten von Jahren bereiten auch wir unsere Süßspeisen in einem Kupfertopf zu. Wie damals besteht die Grundsubstanz unserer Kuchen vor allem aus Mandeln, Kürbis und Eigelb.
Ich bin in einer Stadt geboren, die noch ein bisschen das Ende Europas war. Am Rand eines großen Ozeans, der uns nach Amerika bringt.
Wir können uns nicht vorstellen, ohne unsere Traditionen zu leben. Aber gleichzeitig wollen wir auch darüber hinausgehen. Wir möchten unsere Türen für Menschen aus der ganzen Welt öffnen.
Der Tag auf Weltreise. Wir machen heute Station in Lissabon und dürfen uns, wie schön, willkommen fühlen. Lissabon, die schöne, die sehnsuchtsvolle Stadt am Atlantik. ARD-Korrespondent Marc Dugge wird uns dorthin begleiten in der kommenden Stunde. Schönen guten Abend, Herr Dugge.
Guten Abend, Frau Turner.
Ich habe mich jetzt ein bisschen vorgewagt mit dieser Beschreibung, schöne Stadt und sehnsuchtsvolle Stadt. Welche Adjektive fallen Ihnen ein, wenn Sie Lissabon beschreiben sollen?
Trifft schon ganz gut. Melancholische Stadt, Fernwehstadt, Trauerstadt, allerdings im positiven Sinne, also wirklich schöne, süße Melancholie. Das sind so die Adjektive, die mir einfallen würden.
Das sind so diese altbekannten Klischees. Stimmen die eigentlich noch?
Ja, so ein bisschen was ist schon dran, finde ich, an dem Klischee. Also man spricht immer von der Saudade, also dieser leichten Melancholie, die durch diese Stadt weht, die Sehnsucht nach längst vergangenen Zeiten, als Portugal noch eine Weltmacht war, eine Seefahrernation, die Welt erobert hat. Und von dieser Zeit kündet ja auch noch viel in dieser Stadt Lissabon. Viele alte Gebäude, große herrschaftliche Plätze zum Beispiel, lassen das nochmal aufleben, wenn man sich das anschaut. Und das macht, denke ich, auch den Charme dieser Stadt aus.
Aber es gibt auch einen Aufbruch in die Moderne, in die Neuzeit. Auch das wird zu untersuchen, zu klären sein in dieser Stunde bis 19 Uhr. Wir dürfen das nicht verschweigen, Marc Dugge. Sie sind selbst zu Gast in Lissabon, denn Ihr Einsatzort als ARD-Korrespondent ist eigentlich Madrid. Von da aus sind Sie zuständig für die Iberische Halbinsel. Gibt es einen Ort in Lissabon, den Sie jedes Mal aufsuchen, wenn Sie dorthin kommen?
Also den ich besonders gerne aufsuche, vielleicht nicht jedes Mal, wenn ich dort bin, ist aber zum Beispiel das Marinemuseum. Ich bin wahnsinnig gern dort, weil ich finde, dass man da besonders gut in diesen alten Seefahrerzeiten schwelgen kann. Es ist außerdem wunderbar untergebracht im Kloster von Belém und gleich nebenan gibt es die Pastel de Belém, nämlich diese super kleinen, leckeren Pastel de Nata. Also man kann das wunderbar miteinander verbinden und da so ein bisschen durchzuschlendern, sich die alten Sextanten, die Schiffsmodelle anzuschauen, die alten Karten, finde ich immer ziemlich schön.
Und das ist ja dann auch definitiv ein Unterschied zu Madrid, dann auch das Meer in seiner vollen Schönheit zu genießen, wenn Sie dann mal in Lissabon sind. Nehmen Sie uns mit in die Stadt. Was zeigen Sie uns als erstes?
Ich zeige Ihnen als erstes, könnten wir uns mal ein bisschen Gedanken machen über das Kachelmuseum, was in Lissabon zu sehen ist. Es gibt ja dort die Tradition dieser Kacheln, das ist wirklich ein Kulturgut in Portugal, kann man wunderbar ansehen, ein ganz tolles Gebäude. Ich würde Sie mitnehmen zum Praça de Comércio, das ist der große Platz unten am Tejo, wo man eben wunderbar so diesen herrschaftlichen Anspruch von Lissabon sehen kann. Ich würde mit ihnen hochstapfen zum Castello, der Burg. Von dort aus hat man einen fantastischen Blick über die Stadt und dann später vielleicht noch auf dem Vigno Verde ins Baido Alto oder vielleicht noch mit der Straßenbahn durch die verwinkelten Gassen fahren. Das sind so die Sachen, die man eigentlich machen muss in Lissabon und das, finde ich, sollten wir dann auch heute noch tun.
Die dann auf der Liste stehen, wenn das heißt irgendwie Lissabon an einem Tag. Das haben wir dann mal abgehakt, ist vielleicht auch ganz gut. Vielleicht noch so als kleiner Tipp, was darf man auf keinen Fall machen?
Was darf man auf keinen Fall machen? Man darf auf keinen Fall unten sich in eines dieser Touristenrestaurants in der Baixa setzen, finde ich. Da kann man nämlich ganz übel abgezockt werden. Das ist eine Gegend, die eigentlich vor allen Dingen Geschäfte sind, aber eben auch ein paar Touristenrestaurants. Und ich habe gerade einen Beitrag über eins gemacht, wo man schon, wenn man Pech hat, mit 500 Euro für eine Meeresflüchteplatte zur Kasse gebeten wird, weil man sich vom Kellner hat überreden lassen oder der Kellner einem die aufgeschwätzt hat. Und das würde ich also wirklich eben zu vermeiden versuchen.
Also Augen auf bei der Menüwahl und durchaus auch gerne mal mit der Karte vergleichen, vielleicht auch dann mit dem portugiesischsprachigen Teil der Karte.
Ganz genau.
Ja, Portugal ist das bestgehütete Geheimnis Europas, hieß es eingangs. Das spricht sich so langsam herum. Lissabon ist schwer angesagt. Übers Jahr kommen genauso viele Touristen, wie Menschen dort leben. Tendenz steigend. Also kein Wunder, dass Portugals Literatur-Nobelpreisträger José Saramago schon vor 30 Jahren von einer Belagerung sprach.
Nun, wäre die Situation in dieser Stadt, in Lissabon, wirklich so, dass ihr Belagerung und Erstürmung unmittelbar bevorstünden, blieben diese Touristen da fort. Es sind die ersten am Vormittag. Zwei Autobusse voll. In dem einen Japaner, Brillen und Fotoapparate, in dem anderen Anoraks und Hosen von amerikanischen Farben. Sie scharen sich nun hinter den Dolmetschern. Und Seite an Seite, in zwei getrennten Kolonnen, nehmen sie den Hang in Angriff. Sie werden in die Rua do Chão da Feira tauchen, den Zugang zur Burg, mit der Nische des heiligen Georg. Sie werden den Heiligen bewundern und den schrecklichen Drachen von lächerlich kleinen Maßen, dies in den Augen der Japaner, die weitaus erstaunlichere Bestien dieser Art gewohnt sind. Dagegen man den Amerikanern nachgerade vom Gesicht das beschämende Eingeständnis ablesen wird, dass ein den Jungstier mit dem Lasso einfangender Cowboy des Westens doch eigentlich eine erbärmliche Figur abgibt, verglichen mit dem silberbepanzerten Ritter da, dem in allen Kämpfen Unbesiegten, wiewohl nun aber Verdacht aufkommt, dass er neue Gefechte meidet, vom einst errungenen guten Ruf zehrt. Schon sind die Touristen um die Ecke und verschwunden. Die Straße ist mit einem Mal friedlich still. Am liebsten schriebe man, sie döst vor sich hin. Wenn das nicht zwingend den Eindruck von geistiger und körperlicher Schlaffheit zur heißen Sommerszeit erweckte, so im Widerspruch zum kalten Vormittag heute, auch wenn der Ort ruhig ist und die Menschen leise.
Ja, solange sie kommen und gehen wie Ebbe und Flut, solange ist das vielleicht noch auszuhalten mit den Touristen, die ja schließlich auch nicht ganz unwichtig sind fürs Land. Doch manche lieben die Stadt ein wenig zu heftig und möchten sie am liebsten mit nach Hause nehmen. Auch das, was eigentlich nied- und nagelfest ist. Oliver Neuroth über ein Lissabon-spezifisches Problem.
Wenn das Lissabonner Viertel Madragoa morgens erwacht und sich die Straßen langsam füllen, sind sie oft in ein ganz besonderes Licht getaucht. Auch die Ecken funkeln etwas, die nicht direkt von der Sonne angestrahlt werden. Wer die Quelle des Lichts sucht, stößt auf Azulejos. In Madragoa sind ganze Häuserfronten mit den berühmten glänzenden Kacheln gefliest. Die meisten stammen aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Oft stellen viele Azulejos zusammen ein Meeresmotiv dar oder eine Landschaft. Von Weitem sehen sie aus wie farbige Tapeten. Doch einige der Bilderteppiche haben Lücken, Kacheln fehlen. Zehntausende Fliesen wurden gestohlen. Und das sind nur die Zahlen, die uns als gestohlen gemeldet wurden. Die Dunkelziffer liegt mit Sicherheit viel höher, sagt Leonor Saar, Gründerin der Organisation SOS Azulejos. Kriminelle hauen Fliesen von Häuserwänden ab und verkaufen sie in kleinen Läden in der Innenstadt. Ein historischer Schatz werde geplündert, meint Leonor. Es ist schwer zu unterscheiden, ob angebotene Kacheln gestohlen wurden oder Kopien sind. Darum empfehlen wir allen Touristen, genau nachzudenken, bevor sie solche Kacheln kaufen, die alt und historisch wirken. Denn es könnte sich um Diebesgut handeln. Viele Bewohner der Lissabonner Altstadt sind entsetzt. Sie wollen, dass das Markenzeichen ihrer Stadt erhalten bleibt. Zum Beispiel diese Frau. Es ist sehr schlimm, dass unsere alten Kacheln gestohlen werden. Und es muss etwas getan werden, damit dieses alte Kulturgut nicht weiter verschwindet. Die Polizei in Lissabon hat eine Sondereinheit gebildet. Die Beamten sollen den Azulejos Diebstahl und Handel eindämmen. Und sie raten Urlaubern als Andenken, neue Azulejos zu kaufen, offizielle Nachbildungen der alten. Genau die entstehen zum Beispiel in Tomar, 1,5 Autostunden nördlich von Lissabon. Hier betreibt Maria Isabel Moreira eine Werkstatt. Seit mehr als 30 Jahren stellt sie Azulejos her. Zusammen mit 3 Kolleginnen bemalt Maria Isabel die Fliesen vor allem mit klassischen Motiven, Landschaften, Jagdszenen und geometrische Muster, beeinflusst vom Arabischen. Alles Handarbeit. Es ist gut, wenn die Touristen verstehen, dass es sehr gut gemachte Kopien gibt. Allerdings gibt es auch sehr schlechte. Es ist besser, eine der guten Kopien zu kaufen, als mutmaßlich gestohlene Kacheln. Auch wenn die Kopien natürlich keine Originale sind. Für uns ist es gut, wenn die Urlauber hier kaufen. Und wer nicht gleich eine Außenwand seines Hauses daheim mit Azulejos pflastern will, Maria Isabel verkauft auch kleine Kacheln als Andenken. In Form von Schlüsselanhängern oder Kühlschrankmagneten.
Oliver Neuroth über ungebetene Mauerspechte in Lissabon. HR2 der Tag auf Weltreise. Wir sind heute in Lissabon unterwegs, gemeinsam mit unserem Korrespondenten Marc Dugge. Ja, Marc Dugge, und da hatten wir eben schon die Kacheln, die Sie uns ja auch empfohlen haben, lieber im Museum anzuschauen, als von den Mauern zu klopfen. Die Must-Sees von Lissabon haben wir abgehakt. Jetzt kann das Abenteuer beginnen, denn Lissabon wandelt sich gerade zum Hotspot Europas. Was passiert da?
Ja, die Stadt ist einfach wahnsinnig angesagt. Sie zieht unheimlich viele Menschen an. Sie haben es ja eben angesprochen. Jeden Tag drängen sich da bis zu 40.000 Besucher durch die Stadt. Insgesamt 6 Millionen waren es im vergangenen Jahr. Da kommen dann die ganzen Kreuzfahrtschiffe an. Es kommt eben im Bairro Alto abends, wird eben Party gemacht, rund um die Uhr sozusagen. Und diese Stadt hat eine unheimliche Anziehungskraft entwickelt. Eine Anziehungskraft, die sie lange nicht so entfalten konnte. Und ich glaube, das hat einerseits damit zu tun, dass wir es tatsächlich, diese Stadt erst seit kurzem auf dem Radar haben. Es gab viel gute Presse über diese Stadt. Es galt lange als Geheimtipp. Aber es hat sicherlich auch was damit zu tun, dass in Zeiten der Krise die Portugiesen sich auf das besonnen haben, was sie haben, nämlich einfach sehr schöne Orte und sehr, sehr aktiv auf den Tourismus gesetzt haben, mit Erfolg. Denn die Steigerungsraten im Tourismus waren in den letzten 2 Jahren noch zweistellig.
Aber es ist tatsächlich der Tourismus, der hip wird, weil das ist ja eigentlich eher praktisch der Todesstoß für eine Stadt, wenn sie überlaufen wird. Das hat es oft genug in anderen Städten Europas gegeben. Aber ich habe den Eindruck, das, was da hip wird, ist eben gerade das, was so an den Rändern passiert, Lissabons.
Ja, natürlich. Also es passiert auch dort sehr, sehr viel. Es haben sich verschiedene Kunstzentren gebildet, beispielsweise auch an den Rändern von Lissabon, wo alle möglichen Ateliers entstanden sind, schöne Geschäfte entstanden sind, Ausgehclubs entstanden sind. All das gibt's. Also es gibt eine sehr, sehr junge kreative Szene in Lissabon, die versucht, die Stadt auch anzuziehen, beispielsweise auch mit dem Web Summit, der immer Ende des Jahres stattfindet. Das ist ein großer Internetkongress, sehr, sehr in der Bedeutung gewachsen in den letzten Jahren, und so will sich quasi Lissabon schon auch als die junge, hippe Internetstadt auch positionieren. So ein bisschen wie Barcelona das schon mit dem Mobile World Congress macht, will auch Lissabon von dem Kuchen etwas abhaben. Mit Erfolg. Viele Menschen sind auch in Lissabon, nach Lissabon gezogen, arbeiten von dort aus, gerade eben auch diese sogenannten digitalen Nomaden, die finden wir dort viel. Menschen, die im Prinzip mit ihrem Laptop bewaffnet in Cafés sitzen und ihre Geschäfte von dort aus machen. Und insofern, ja, Lissabon ist einfach hip geworden, ist in, und das finden allerdings eben auch nicht alle immer nur gut in dieser Stadt.
Voraussetzung für sowas ist, dass es Leerstand gibt, dass es Gebäude gibt, in die man einziehen kann, von denen man Besitz ergreifen kann und die man umwidmen kann, solange wie es gut geht und wie nicht die mit dem vielen Geld kommen und dann was Hippes daraus machen. Wo findet man oder wo hat man diese Gegenden gefunden?
Ja, die hat man natürlich ganz lange in der Stadt selbst gefunden, in den vielen Häusern, die teilweise auch in einem schlechten Zustand waren. Man muss wissen, dass in Portugal sehr lange die Mieten eingefroren waren. Das heißt, man konnte Glück haben, wenn man diese Wohnung lange gemietet hatte, dass man beispielsweise nur 20 oder 50 Euro Miete gezahlt hat. Allerdings hat der Vermieter natürlich auch nichts an dem Haus dann gemacht oder machen können, weil einfach auch das Geld fehlte. Das ist jetzt seit ein paar Jahren aufgehoben, war übrigens übrigens auch eine Bedingung der Troika, die nach Portugal kamen, da eben für eine andere Gesetzeslage zu sorgen. Und das hat natürlich dafür gesorgt, dass diese Stadt sich unheimlich aufgehübscht hat. Die Mieten sind natürlich nach oben gegangen, deutlich nach oben gegangen. Die Grundstückspreise sind quasi explodiert. Und Glück hat, wer noch einen alten Mietvertrag hat und einen nachsichtigen Mieter hat, der dort noch bleiben konnte. Aber es hat natürlich das Gesicht dieser Stadt verändert, ganz klar.
Lissabon ist hip. Madonna ist schon da, hat gerade für Unmut gesorgt mit einem Parkplatz, für den sie so viel Miete zahlt wie andere Leute für eine Dreizimmerwohnung. Ist dieser Promi-Faktor, den Lissabon da erlebt, Segen oder Fluch?
Naja, ist schon auch Segen für die Stadt, weil die Stadt natürlich auf die Bildfläche kommt, international auch viele Menschen anzieht. Es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, sich ein sogenanntes goldenes Visum zu kaufen, wenn man nur genug Geld mitbringt. Das heißt, wer in Portugal sich niederlassen will, beispielsweise auch nur um ein Schengen-Visum zu haben, also dann in Europa sich frei bewegen kann, der kann das tun, wenn er 500.000 Euro in Portugal investiert, wenn er sich beispielsweise eine Immobilie kauft. Das hat Madonna getan beispielsweise. Und damit hat man dann automatisch sozusagen für eine gewisse Zeit eine Aufenthaltsgenehmigung und kann sich damit frei bewegen. Das zeigt, dass Portugal eben ein bisschen auch ein Einfallstor nach Europa geworden ist. Nicht für Flüchtlinge, sondern eher für die, die genug Geld haben, um sich dieses Golden Visa auch dann zu leisten.
Sprich eine Sache, die eben auch gezielt von der Politik ausgelenkt wurde.
Ganz genau. Denn natürlich wollte Portugal gerade in Zeiten der Krise auch Geld in diese Stadt, in dieses Land locken, für Investitionen sorgen. Das ist ihnen damit zum Teil sicherlich auch gelungen. Allerdings wird eben das auch sehr diskutiert, weil man eben auch nicht immer nur die Menschen damit anlockt, die man wirklich haben will. Es sollen sich unter diesen Neuankömmlingen eben auch viele Betrüger befinden, Menschen, die versuchen dann eben in Portugal ihr Hab und Gut ein bisschen zu verstecken. Mhm.
Kehrseite des vielen Geldes, das war auch anderswo zu beobachten in den Städten. Die alten Einwohner können sich ihre Quartiere nicht mehr leisten, so sie denn nicht nachsichtige Vermieter haben. Wo bleiben sie? Mhm.
Ja, das ist wirklich herzzerreißend geradezu. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel ins Bairro Alto gehen, in diese Zone, die ich vorhin so ein bisschen als Partyzone beschrieben habe, wunderschönes Viertel eigentlich, da sehen Sie die Auswirkungen. Die alten Menschen werden aus ihren Wohnungen geradezu auf brutale Weise oft gedrängt. Also ich habe mir zum Beispiel angucken können, wie wie Treppenstufen vor den Häusern weggehauen wurden, damit die alten Menschen nicht mehr in ihre Wohnungen kommen und quasi gezwungen werden, ihre Häuser zu verlassen. Das ist dramatisch. Die Menschen ziehen dann raus, kommen teilweise, was ich besonders schrecklich finde, dann mit der Trambahn wieder angefahren, um ihre alten Nachbarn auf einen Plausch zu treffen, wohnen in irgendwelchen Außenbezirken. Und da hat jetzt tatsächlich die Politik reagiert und gerade dieser Tage ein Gesetz erlassen, dass Menschen, die über 65 Jahre alt sind und länger als 10 Jahre in ihrer Wohnung wohnen, eben nicht so leicht aus ihrer Wohnung mehr gedrängt werden können. Aber eine Maßnahme, die natürlich schon auch ziemlich spät kommt.
Die kommt ziemlich spät, denn längst sind auch die Warnungen laut geworden, dass Lissabon zu einem zweiten Barcelona werden könnte, dass die Innenstädte ja verweisen, dass lauter Airbnb-Wohnungen Häuser leer machen im Prinzip, beziehungsweise für wechselnde Bewohner sorgen.
Ganz genau. Also wir haben es mit ungefähr 15.000 Ferienwohnungen in Lissabon zu tun. Die meisten vermittelt über ihr Airbnb. Und es ist wirklich erstaunlich, wenn wir uns angucken, wie die Bevölkerungsstruktur sich da verändert hat. Wie also Lissabon immer kleiner wird von der Bevölkerungszahl, weil viele Menschen eben die Stadt verlassen müssen. Es kommen die Touristen rein. Ganz klar, das Phänomen haben wir in vielen Städten. Sie haben Barcelona angesprochen, da ist es tatsächlich auch ganz besonders dramatisch. Die Stadt hat darauf noch nicht reagiert. Viele Politiker besitzen selbst so eine Wohnung. Sie bekommen auch die Kredite, um so eine Wohnung dann zu kaufen. Und insofern ist das ein bisschen festgefahren. Es gibt immer wieder auch Diskussionen darüber, ob man das irgendwie begrenzen kann. Aber bisher ist da immer noch Wildwuchs angesagt.
Wer das alte, verranzte Lissabon sehen möchte, findet er es noch?
Das alte verranzte Lissabon gibt es natürlich schon auch noch. Man muss ein bisschen suchen, aber in den wirklichen Innenstadtlagen wird es immer schwerer zu finden sein. Und man muss auch sagen, das, was so schön alt aussieht, ist oft wirklich nur noch Fassade. Das sind neu restaurierte Gebäude, wo sich eigentlich nichts Altes mehr drin befindet, die sich den Anschein des Alten geben. Und wenn man Lissabon ein bisschen kennt, macht einen das schon noch ein bisschen ärgerlich.
War es denn überhaupt so sehenswert oder wird sowas dann auch gerne verklärt, wenn überall die gleichen Ketten von den Innenstädten Besitz ergriffen haben?
Ja, klar, es wird natürlich immer so ein bisschen verklärt. Ich finde aber schon, dass die Stadt ein bisschen was an ihrem von ihrem Charme verloren hat, weil einfach eben die Bevölkerung sich verändert hat in den Innenstadtvierteln. Da gibt es dann eben nicht mehr die Weinbar um die Ecke, wo sich die Leute aus dem Viertel abends treffen, um Plausch zu halten, sondern es gibt irgendwelche hippen Coffeeshops. Das ist alles auch sehr schön, das kann man auch wirklich gern besuchen und daran Spaß haben für ein Wochenende. Aber klar, ich gehöre wahrscheinlich auch zu denen, die sich da so ein bisschen verklärt in Lissabon nähern. Ist natürlich auch, dass viele Menschen, die sonst keine Einkünfte hätten, mit Airbnb oder dank Airbnb oder anderen Vermieterportalen sich da auch eben ein Zubrot verdienen können.
Marc Dugge, schönen Dank bis hierhin. Wir sprechen natürlich noch weiter über Lissabon in dieser Stunde bei HR2 der Tag. Schon lange kein Geheimtipp mehr ist die Algarve an der Südküste Portugals. Wobei in diesem Fall nicht nur die Touristen schuld sind an dem Müllproblem, das sich im Süden aufturmt. Oliver Neuroth hat sich das erklären lassen.
Eigentlich müssten im Städtchen Tavira an der Atlantikküste die Straßen blitzen und blinken. Denn jeden Tag wird zweimal der Müll abgeholt. Erst kommt die städtische Müllabfuhr, dann ein Privatunternehmen. Doch gerade rund um die sogenannten Öko-Inseln, Sammelstellen für wiederverwertbaren Müll, türmen sich die Abfallberge, vor allem der Plastikmüll. Aus Altglascontainern quellen Flaschen. Rui Berkemeier von der Umweltschutzgruppe Zero erklärt das Chaos mit Problemen bei der Organisation. Die verschiedenen Müllabfuhren blockierten sich gegenseitig. Vor allem das private Unternehmen kümmere sich nicht richtig um die Recyclingstellen. Wenn wir die Müllbeseitigung ernsthaft betreiben wollen, darf der Müll nur von einem Unternehmen gesammelt werden. Unglücklicherweise sind es an der Algarve und in vielen anderen Landesteilen unterschiedliche Firmen. Der Umweltschützer macht nicht nur der Politik Vorwürfe, auch seinen Landsleuten. Viele gäben sich kaum Mühe bei der Mülltrennung, hätten die Auffassung, mir doch egal, was in welcher Tonne landet. Das wiederum liege daran, dass in Portugal die Müllentsorgung kostenlos ist. Nur ein Drittel des Mülls wird wiederverwertet. Die EU strebt an, dass es die Hälfte ist. Die Gemeinden an der Algarve müssten endlich Tarife für die Müllbeseitigung einführen. Wenigstens für die Hotels und die Restaurants. Das wäre leicht innerhalb eines Jahres möglich. Wenn sie das täten, würde sich das System radikal verändern. Anderenfalls werden die Mülldeponien immer weiter überfüllt, wir bekommen Probleme mit der Verschmutzung und müssten die Deponien weiter ausbauen. Ein endloser Teufelskreis. Deodato João steht diesem Problem täglich gegenüber. Er ist der Ortsvorsteher von Salia. Auf dem Gebiet seines Dorfes befindet sich eine der beiden, seit kurzem privat betriebenen, Mülldeponien der Algarve. Weil die Anlage übervoll ist, häufen sich die Pannen, sagt João. Schon im vergangenen Jahr gab es dort ein großes Feuer. Das hat die Abdichtung beschädigt. Der Regen im Frühjahr hat dann die Kläranlage der Deponie überlaufen lassen, die nun seit einem Jahr nicht funktioniert. Alles wurde verschmutzt. In die Flüsse rund um die Deponie lief stinkendes Abwasser, was sowohl Anwohner als auch Politiker und Umweltschützer aufschrecken ließ. Im Fokus der Kritik steht der Deponiebetreiber Algar, der 2014 privatisiert wurde. Der Vorwurf, seit der Privatisierung seien die Leistungen des Konzerns stets schlechter geworden. Der Bürgermeister von Tavira, José Botelho, betont, er sei schon immer gegen die Privatisierung gewesen. Doch er habe die Hoffnung, dass die Pannenserie der letzten Monate die Unternehmen aufschreckt, um eine bessere Müllabfuhr zu garantieren und für mehr Sicherheit auf den Deponien zu sorgen. Bei den privaten Betreiberfirmen sind die Warnlichter angegangen. Sie können es sich nicht weiter leisten, dass sich so viele Menschen beschweren. Darum glaube ich und meine Kollegen, die anderen Bürgermeister der Region, dass es in diesem Jahr besser laufen wird, substanziell besser. Die portugiesische Regierung startet nun einen Versuch, um immerhin dem Problem mit dem vielen Plastikmüll beizukommen. Wer alte Verpackungen zurück in die Supermärkte bringt, soll dort Einkaufsgutscheine bekommen. Quasi zur Motivation, um sich mit dem Thema Recycling zu beschäftigen. Von Flaschenpfand oder Müllgebühren ist in Portugal aber bis heute keine Rede.
Portugal und der Müll. Marc Dugge, ist das ein spezielles Problem des Südens, der Algarve, oder gibt es dieses Zuständigkeitschaos auch in der Hauptstadt?
Also ich habe es zumindest nicht so wahrgenommen. Ich finde, Lissabon ist schon eine sehr saubere Stadt. Viele Portugiesen würden das bestreiten, aber zumindest in der Innenstadt bin ich nicht über Müllberge gestolpert.
HR2, der Tag auf Weltreise, heute mit Marc Dugge in Lissabon. Portugal bietet normalerweise wenig Anlass für Schlagzeilen. Tickermeldung der letzten 7 Tage habe ich mir mal angeschaut und da gab es Sport, Sport, Sport. Heute natürlich ganz besonders mit dem Wechsel von Cristiano Ronaldo nach Turin. Liegt Portugal zu weit am Rand Europas, um uns in Deutschland zu interessieren?
Es liegt tatsächlich wirklich am Rand etwas am Europa und von Europa und es liegt auch thematisch ein bisschen abseits, denn wir schauen tatsächlich wenig nach Portugal, viel zu wenig wahrscheinlich, als dieses Land verdient. Andererseits ist Portugal sehr präsent. Also wir haben dieses Jahr den Eurovision Song Contest dort gehabt im Mai. Wir haben einen UNO-Generalsekretär, der aus Portugal kommt. Wir haben einen Spitzenstürmer, Cristiano Ronaldo, der Weltfußballer ist, der aus Portugal kommt. Letztes Jahr hat Portugal einfach auch enorm gut gespielt. Also wir haben unheimlich viele portugiesische Themen eigentlich da, aber was eigentlich in Portugal politisch, wirtschaftlich los ist, das ist bei uns oft unterbelichtet tatsächlich.
Dann lassen Sie uns über Geld reden. Als sich Portugal der Europäischen Gemeinschaft angeschlossen hat, war es das ärmste Land der Gemeinschaft. Reich ist es immer noch nicht, aber im Ranking ein bisschen nach oben gerutscht dank der EU-Osterweiterung. 2011 war es dann nahe an der Zahlungsunfähigkeit. Wie steht es heute um Portugal?
Also deutlich besser. Wenn man sich die Zahlen anguckt, die haben sich schon enorm verbessert. Also gerade eben die Arbeitslosigkeit ist richtig gut nach unten gegangen. Die hat sich deutlich verringert. 2013 zum Beispiel lag es nur noch bei über 18%, jetzt Ende 2017 bei 7,9%, also weniger als die Hälfte. Nichtsdestotrotz, die Jugendarbeitslosigkeit ist weiterhin hoch mit über 23%. Viele Menschen sind langzeitarbeitslos und diese Zahlen sprechen eben auch nicht die ganze oder geben nicht die ganze Wahrheit wieder, weil viele Menschen eben auch gar nicht mehr sich arbeitslos melden. Sie haben sich selbstständig gemacht und versuchen so über die Runden zu kommen, fallen also so aus der Statistik raus. Und wahr ist vor allen Dingen aber auch, dass eben das Gehalt in Portugal sehr niedrig ist. Also der durchschnittliche Bruttoarbeitslohn, der liegt bei 1100 Euro. Der Mindestlohn bei gut 500 Euro. Also davon müssen die meisten Portugiesen leben. Sie tun es, ohne sich großartig darüber zu beklagen. Viele Menschen in Portugal sind diese Einkommensverhältnisse gewöhnt. Aber wenn man das natürlich mit deutschen Verhältnissen vergleicht, ist das etwas ganz anderes.
Ja, und wenn die Mieten dann von 50 Euro auf normale Mietpreisniveau steigern, dann geht das eben vielleicht auch nicht mehr. Im vergangenen Herbst konnte Portugal Kredite vorzeitig an den IWF zurückzahlen. So gesehen kommen ja auch tatsächlich erfreuliche Nachrichten aus Portugal. Wie ist das gelungen?
Also das ist schon zum einen dadurch gelungen, dass es eine ganz gute Konjunkturlage auch insgesamt in Europa gab. Recht niedrige Ölpreise haben das Ganze über eine lange Zeit gestützt, aber vor allen Dingen eben auch der Tourismus. Portugal hat enorm Touristen angezogen, hat da richtig gut Wachstum gemacht und konnte so eben auch ziemlich viel Geld verdienen, war es aber natürlich auch die Kehrseite der Medaille ist, dass gerade im Tourismus eben auch viele Jobs sehr unsicher sind, temporär ihre Jobs, oft auch schlecht bezahlt. Nichtsdestotrotz, der Tourismus läuft und boomt, eben auch mit den Effekten, die wir ja vorhin besprochen haben. Aber das hat sicherlich auch zum großen Wachstum beigetragen. Und da die Tatsache, dass die linke Regierung in Portugal weiterhin auch sich an die Empfehlungen der Troika hält, also auch weiterhin ein Sparprogramm durchzieht, wenngleich sie es viel besser verkauft als ihre konservative Vorgängerregierung. Sie hat einige soziale Härten wieder zurückgenommen, durchaus aber auch an anderer Stelle die Schraube ein bisschen angezogen, einige Steuern erhöht, aber das scheinen ihr die Portugiesen im Großen und Ganzen nicht übel zu nehmen. Die Umfragewerte sind ziemlich gut.
Ja, und können wir festhalten, die Papierlage ist auch gut, Arbeitslosenzahlen mehr als halbiert. Es gibt Jobs, wenn auch manche dann durchaus unter prekären Bedingungen, vielleicht auch am Rand der Selbstausbeutung, wenn wir jetzt mal wieder an die jungen Start-ups denken, über die wir vielleicht schon gesprochen haben, in den Randbezirken der Stadt, die eben auch keine andere Chance bekommen, als sich selbstständig zu machen, oder?
Genau, und viele Portugiesen wandern auch weiterhin aus. Also vor einigen Wochen war ja Kanzlerin Merkel auch in Portugal, um ein Wissenschaftszentrum zu eröffnen, was unter Beteiligung eines deutschen Unternehmens dort geschaffen worden war. Und dort haben ihr auch junge Studenten gesagt, das ist ja alles schön und gut, dass hier sich die Wissenschaftssituation etwas verbessern soll, aber unsere ganzen Kommilitonen wandern im Prinzip aus, wenn sie die Gelegenheit bekommen. Jedes Jahr wandern seit 2013 mehr als 110.000 Portugiesen aus. Das ist ein gewaltiger Aderlass. Viele gehen nach Großbritannien beispielsweise, um dort ihr Geld zu verdienen, oder nach Frankreich, auch nach Deutschland. Und diese Menschen fehlen Portugal, zumal das Land ein demografisches Problem hat. Auch dort werden die Menschen immer älter. Das heißt, die ganze junge Generation verlässt im Prinzip das Land, oder sehr viele tun das. Es kommen zwar auch einige an oder auch einige wieder zurück, aber das ist schon ein gewaltiges Problem, mit dem Portugal zu kämpfen hat.
Und auch das, ich habe es gerade nachgelesen, Portugal und Spanien sind Schlusslicht, was die Geburtenrate angeht in Europa im Moment. Das muss man sich auch klar machen. Das heißt, auch die Zukunft sieht nicht ganz so rosig aus. Ja, den Tourismus haben Sie genannt als größten Arbeitgeber. Die einen fliegen direkt ein für einen kleinen Städtetrip nach Lissabon. Die anderen kommen den weiten Weg im Bulli, das Surfbrett auf dem Dach. Denn in puncto Surfen ist Portugal ungeschlagene Nummer 1 in Europa. Marc Dugge, Sie nehmen uns jetzt mit nach Nazaré.
Wenn es in Nazaré einen Helden gibt, dann Garrett McNamara. Schließlich hat der Surfer hier vor 5 Jahren einen Weltrekord aufgestellt. In Nazaré, dem kleinen Fischerstädtchen rund 100 Kilometer nördlich von Lissabon. McNamara surfte damals eine der Monsterwellen, für die Nazaré berühmt ist. Unglaubliche 24 Meter war sie hoch. Er ritt sie bis zum Ende.
Portugal ist das best kept secret in Europa.
Portugal ist das am besten gehütete Geheimnis in Europa. Es gibt hier so viele Wellen. Das Essen ist so gut und das Land ist sicher. Und es gibt keine Haie. Anders als in seiner alten Heimat Hawaii. Heute lebt McNamara in Nazaré. Meistens trifft man ihn in seinem Stammlokal, wo er sich einen Fisch grillen lässt. Die Besitzerin Celeste schmückt sich gern mit ihm. An den Wänden hängen Bilder von McNamara und der Monsterwelle.
Er sagt, er ist Familie Portugiese.
Er sagt, wir sind seine portugiesische Familie, sagt Celeste. Fakt ist, er hat die Familie ziemlich glücklich gemacht. Im vergangenen Jahr war in Nazaré zeitweise kein Hotelbett mehr zu bekommen, all der Surfer wegen. Und in den Küstenstädten der Umgebung sieht es nicht viel anders aus. Dabei haben Portugal-Touristen lange einen Bogen um die Gegend gemacht. Nicht ohne Grund. Da ist zum Beispiel die Stadt Peniche. Auch im Sommer bläst hier ein eiskalter Wind. In den Gassen hängt oft der muffige Geruch der örtlichen Sardinenfabrik. Und eine pittoreske Altstadt sucht man vergebens. Und doch, Peniche boomt. Der Surfer wegen. Bürgermeister Antonio José Correa. Die Investitionen in Hotels, Restaurants, in das neue Öko-Surf-Resort, die Investitionen in Läden wie die von Rip Curl zum Beispiel, die dürften insgesamt um die 70 Millionen Euro betragen. Das ist viel Geld, erst recht in dem vergleichsweise armen Portugal. Bei Surfern besonders beliebt ist auch Ericeira, einer der schmuckeren Orte der Küste. Rund 10.000 Menschen leben hier. Nicht weniger als 3.000 Jobs sollen direkt oder indirekt vom Surfen abhängen. Ulysses Reisch betreibt die Surfschule Blue Ocean Surf.
It's getting very crowded, many schools.
Ja, allmählich wird es ziemlich voll hier. Es ging mit 2 Surfschulen los. Heute sind es 45, nur in Ericeira. Das Problem in Ericeira ist, dass wir kleine Strände haben. Zwischen Mitte Juli und Mitte August wird es dort sehr, sehr voll. Wenn alle Surfschulen gleichzeitig am Strand sind, können schon mal 120 Surfer im Wasser sein, auf einer Fläche von 150 bis 200 Metern.
People just inside the water on the range of 150 meters, 200 meters.
Ulysses ist 54 Jahre alt. Er hat Ericeira noch anders kennengelernt. Ende der 70er Jahre hat er hier mit dem Surfen angefangen. Da war er Teenager.
On those days, not many wetsuits.
Wir hatten damals kaum Neoprenanzüge. Meistens trugen wir schwarze Hemden aus Wolle, um uns warm zu halten. Die Leine und auch die Boards haben wir teilweise selbst hergestellt. Heute sind hier überall Surfhotels. Damals gab es hier gerade mal eines. Ein gut gehütetes Geheimnis ist Portugal heute längst nicht mehr. Nach Australien ist es das am meisten besuchte Surfland der Welt. Der Einsamkeit der Strände trauert Ulysses manchmal nach. Den schwarzen Wollhemden allerdings wohl eher nicht.
Ja, so ist das meist mit den Paradiesen. Alle wollen sie hin und dann wird es zertrampelt. Marc Dugge, sind die Portugiesen eigentlich auch Surfer oder wundern sie sich eher über diese lässigen Typen, die da ankommen?
Nee, es gibt schon sehr viele portugiesische Surfer und es gibt auch eben portugiesische Surfer, die nicht besonders begeistert darüber sind, dass ihre Lieblingsspots dann von lauter Ausländern bevölkert werden. Da geht es dann manchmal auch ein bisschen robuster zu im Wasser. Ich bin selber Surfer, ich habe das auch schon erlebt. Aber klar, so die Portugiesen halten dann doch auch ihre Lieblingsspots geheim und achten auch sehr darauf, dass das so bleibt.
Aber man kann schon neidisch werden, ne? Wenn man in so einer Stadt lebt, in der Hauptstadt und hat dann eine halbe Stunde Weg raus ans Meer und an die Surfspots. Das muss man erstmal haben, sowas.
Allerdings, das wünsche ich mir manchmal auch hier in Madrid. Hier ist das Meer ja in Spanien so weit wie eigentlich an keinem anderen Ort in diesem Land. Und 4,5 Stunden bis zum Meer im Norden und nahe 2,5 bis an die Küste bei Valencia ist dann doch ein bisschen weit.
Für die Menschen in Lissabon liegt das Meer nahe, wenn nicht gerade wieder Stau ist. Das kommt natürlich auch häufig vor. Welche Rolle spielt das Meer im Leben der Stadt?
Es ist, also ich finde, Portugal ist das Land, in dem das Meer eine zentrale Rolle spielt. Es ist eine Seefahrernation. Ganz viele Jobs hängen auch mit dem Meer zusammen. Das Land liebt das Meer. Das Land ist das Meer und alles, was darin herumschwimmt. Und insofern war es auch nicht so verwunderlich, dass zum Beispiel auch so maritime Motive tatsächlich auch so die Leitmotive zum Beispiel in diesem Jahr beim großen Eurovision Song Contest waren. War die Bühne quasi in Form eines Walfischskeletts gebaut. Das hat auch ein bisschen an eine Muschel erinnert. Also diese Seite zum Meer, diese offene Flanke Richtung Amerika, die lebt das Land und die ist immer spürbar.
Und das Meer spendiert auch das Nationalgericht Portugals, den Bacalhau. Was ist das?
Ja, das ist der Dorsch, der Kabeljau, der schon lange nicht mehr aus den Gewässern vor der portugiesischen Küste kommt, sondern aus dem Nordmeer und der absolut zum Alltag in Portugal gehört. Das bekommt man überall zu essen. Man kann es im Supermarkt kaufen, das ist immer die Ecke, wo es am übelsten riecht, weil da diese getrockneten Fische liegen, die man sich dann also mit nach Hause nehmen muss, sie wässern muss, um das Salz daraus zu kriegen. Und dieser Fisch ist allerdings auch dafür verantwortlich, dass viele Menschen einen viel zu hohen Salzkonsum haben. Es gibt richtig Aufklärungskampagnen in Portugal mit der Bitte auch an die Gastronomie, weniger Salz zu verwenden, weil eben Salz in diesen Dosen dann irgendwann auch gefährlich wird.
Was kommt sonst auf den Tisch in Portugal?
Also es kommt tatsächlich sehr viel Meeresgetier auf den Tisch und da muss ich sagen, das hat mich immer fasziniert, zum Beispiel die sogenannten Entenmuscheln. Das sind kleine, ja es sind eigentlich noch nicht mal Muscheln, es sind kleine Krebstiere, die an Felsen wachsen und zwar dort, wo die Wellen am heftigsten ranklatschen und entsprechend schwierig sind sie zu fangen, entsprechend teuer sind sie auch und da war ich letztes Jahr auch mit einem Entenmuschelsammler unterwegs, der sich dann also an Felsküsten vor der Küste oder an Felsen vor der Küste hochgehangelt hat, sich in Grotten begeben hat, den Atem angehalten hat, um diese Dinger zu pflücken. Und dafür hat dann der Portugiese oft auch sehr viel Geld. Also tatsächlich kosten die Dinger richtig viel Geld, 100 Euro das Kilo locker mal. Aber bei Meeresgetier spart man in Portugal nicht. Und die Portugiesen lieben natürlich vor allen Dingen auch die Süßspeisen, die Pastel de Nata, die Queijadas, all das, was wo wirklich wahre Kunstwerke vollbracht werden in Portugal und was mich jedes Mal auch verzückt.
Ja, das ist natürlich gleich auch noch ein Thema, aber ich wollte noch erstmal nach der kolonialen Vergangenheit fragen, ob die auch eine Rolle spielt. Afrikanische Einflüsse im Essen.
Afrikanische Einflüsse im Essen mag es auch geben. Ich habe allerdings auch Afrika besucht, war auch in Guinea-Bissau, einer ehemaligen portugiesischen Kolonie und habe dort sehr viel portugiesisches Essen gefunden. Es scheint auch in der Richtung einen Austausch gegeben zu haben. Aber tatsächlich so leichte kreolische Einflüsse, die finden wir schon auch. Man muss sich ja mal vorstellen, was Portugal auch für ein Weltreich war, was da alles für Weltgegenden auch drunter fielen. Also mehrere Kolonien in Afrika, in Asien, Timor, beispielsweise oder auch Macau. Also das alles hat natürlich auch schon seinen Weg in die portugiesische Küche gefunden.
Nicht zu vergessen der frühe Seehandel mit Indien, der eben auch den Zugang zu den entsprechenden Gewürzen gebracht hat. Spielen die eine Rolle?
Ja, wobei ich finde ja, dass man mit Gewürzen in Portugal dort deutlich kreativer umgehen könnte. Ich habe lange ja in Marokko gelebt, da habe ich mehr erlebt.
Und was trinken wir zum Essen?
Wir trinken gerne Wein in Portugal, also gibt es wunderbare Weine, die sich hinter den spanischen Weinen überhaupt nicht zu verstecken brauchen und oft auch deutlich billiger sind. Es gibt natürlich sehr viel Bier, was man trinkt in Portugal, auch da sehr gutes Bier, aber ich muss sagen, so ein schöner Douro, also ein Rotwein aus dem Norden oder aber auch einer aus dem Alentejo, ein Weißwein, da kann man mich schon mitlocken.
Und danach und den ganzen Tag zwischendurch auf jeden Fall Kaffee, Grundnahrungsmittel Klar. in Portugal in zigfacher Darreichungsform. Was ist Ihr liebste Kaffeeform, Marc Dougal?
Galau, das ist quasi der Milchkaffee, also ziemlich viel Milch und ein Shot Espresso rein, warm, eigentlich im Prinzip ein Milchkaffee, aber ja, sehr lecker.
Und wo trinken Sie den?
Den trinke ich zum Beispiel in der Pause beim Surfen oder vorm Surfen.
Also an einem durchaus schönen Spot. Also ja. Ich frage deshalb, weil dieses berühmte Café A Brasileira wird überall erwähnt in den Reiseführern. Kann man da überhaupt noch hingehen?
Ja, das ist schon einfach auch ein wunderschöner Ort, aber man darf sich keine Illusionen machen. Wie so viele Orte, die irgendwann in die Touristenführer einen Einzug gehalten haben, gilt das natürlich auch für das Brasileira. Es ist ein Ort voller Touristen, aber das ändert nichts daran, dass es einfach ein wunderschöner Ort ist.
Nicht minder Kultstatus haben die schon erwähnten Süßigkeiten, die Pastéis de Belém. Für das Original muss man auch lange Schlange stehen, aber es gibt sie eben auch anderswo. Sie haben das ausprobiert, Marc Dougal.
Es sind die Glocken des Klosters, die Alcobaça den Takt vorgeben, einen sehr gemächlichen Takt. Die Gemeinde Alcobaça liegt im Herzen von Portugal und das alte Zisterzienserkloster im Herzen von Alcobaça. Das Kloster ist längst ein Weltkulturerbe. Um sein gastronomisches Erbe kümmert sich Paula Alves in der Konditorei Alcoa direkt gegenüber. Wir haben von Anfang an versucht, die Rezepte der Mönche und Schwestern wiederzubeleben. Wie vor hunderten von Jahren bereiten auch wir unsere Süßspeisen in einem Kupfertopf zu. Wie damals besteht die Grundsubstanz unserer Kuchen vor allem aus Mandeln, Kürbis und Eigelb. Eiweiß haben die Schwestern früher vor allem verwendet, um Wäsche zu bügeln. Deswegen benutzen wir auch Keins. Und in den allermeisten Fällen auch kein Mehl. Das bleibt auch so. Paula Alves führt die Pastelleria Alcoa seit über 30 Jahren, zusammen mit ihrem Mann und ziemlich resolut. In der Theke hat sie ihre süßen Kunstwerke aufgereiht, die klangvolle Namen tragen. Götterfäden, Himmelstürmchen oder Paradieseier. Und hier schimmern auch ihre Pastéis de Nata. Erfunden wurden sie ebenfalls in einem Kloster, im Kloster von Belém, heute ein Stadtteil von Lissabon. Wahrscheinlich schon vor über 200 Jahren. Im Kloster Belém kann man sie immer noch kaufen, was hunderte Touristen jeden Tag tun. Die Pastéis von Paula dagegen sind immer noch ein Geheimtipp. Dieser Pastel hier, der ist perfekt. Fassen Sie ihn mal an. Der Boden muss hart und so ein bisschen schneckenförmig sein. In Wettbewerben gibt es 5 Beurteilungskriterien. Der Geruch und die Konsistenz zum Beispiel. Der Pastel muss knusprig sein. Und das muss man hören können. Hören Sie mal. Außerdem muss die Creme richtig cremig sein. Dieser hier ist perfekt. Da blitzt eine Menge Stolz in ihren Augen auf. Jahr für Jahr hat sich Paula mit ihren Küchlein beworben, beim Wettbewerb um die besten Pastéis von Portugal. Mal machte sie den dritten, mal den zweiten Platz. Im vergangenen Jahr wurde sie auf den ersten gewählt. Portugals Kuchen-Olymp hatte sie erklommen. Deswegen habe sie sich in diesem Jahr nicht wieder beworben, sagt sie. Und führt mich in den ersten Stock, in ihr Heiligtum, die Backstube. Ausnahmsweise, sagt sie.
Und hier stehe ich jetzt vor den großen Öfen mit den lauter kleinen Aluminiumformen, wo die reingegossen werden, die Pastéis de Nata.
Bravo.
Schmeckt das toll. Fantastisch.
Jetzt müsse ich aber schon noch ihre Goldhörnchen probieren, ihr Paradiesei und wenigstens ein Himmelstürmchen. Aber was ist mit meiner Linie, frage ich sie. Ach nein, das hat ganz wenige Kalorien. Da ist ja nicht viel Fett dran. Es gibt andere Kuchen, die haben dann wiederum weniger Zucker. Da ist dann eher Butter oder Margarine drin. Also, das gleicht sich schon alles wieder aus. Das ist die erste Aussage, die ich Paula Alves nicht ganz abnehme. Stichwort abnehmen. Dafür gibt es sicher bessere Orte als die Pastelleria Alcoa. Für Freunde der portugiesischen Süßspeise allerdings nicht.
Ohne Süßes geht es nicht in Lissabon oder überhaupt in Portugal. Und wer es in der Stadt verpasst hat, spätestens am Flughafen, muss man die Pastéis de Nata einfach probieren. Genug der Süßigkeiten jetzt aber beim Tag auf Weltreise, Marc Dougal. Es gilt, der bitteren Wahrheit ins Auge zu sehen. Wenn alles nach Plan gelaufen wäre, dann würde sich Portugal jetzt warm laufen fürs Halbfinale gegen Belgien heute Abend. Hat das frühe Aus gegen Uruguay eine ähnliche Kerbe in die nationale Befindlichkeit geschlagen wie das noch frühere Aus Deutschlands?
Ja, ich meine, es hat natürlich auch in Portugal geschmerzt, aber ich glaube, viele haben es dann auch relativ schnell weggesteckt. Das ganz große Drama haben wir da nicht erlebt, auch nicht die vielen, vielen Tränen, die ich da aus Südamerika beispielsweise gesehen habe. Die Portugiesen haben es, glaube ich, ganz gut verdaut.
Aber der Fußball spielt schon eine große Rolle im Land. Es gibt immerhin 3 Lissabonner Clubs in der ersten Liga, ein 4. in der näheren Umgebung. Da könnte ich mir vorstellen, gibt es auch ausgeprägte Rivalitäten in der Stadt, oder?
Absolut, also gerade natürlich zwischen dem Riesenclub Benfica und Sporting in Lissabon. Sporting ist so ein bisschen bedeutungslos geworden in der letzten Zeit, aber natürlich auch diese Riesenrivalität zwischen dem FC Porto und Benfica. Also ein Kollege von mir in Portugal möchte das Wort Benfica überhaupt nicht erst in den Mund nehmen, so sehr ist ihm dieser Verein verhasst. Also da geht wirklich ein Graben durchs Land und das zeigt aber auch, wie leidenschaftlich das Thema Fußball in Portugal gelebt wird.
Und wie steht's mit Real Madrid? Ausgerechnet der größte Star Portugals hat immerhin 9 Jahre dort gespielt. Cristiano Ronaldo.
Ja, bis jetzt. Ne? Also heute Abend kam ja die Meldung, dass er jetzt tatsächlich Real Madrid verlässt. Für 105 Millionen Euro offenbar nach Turin geht, zu Juventus. Nach vielen Jahren hat hier tatsächlich Madrid absolute Glanzzeiten beschert, einen Rekord nach dem anderen aufgestellt, war geliebt und gehasst, aber vor allen Dingen eben auch der Torgarant für diesen Verein, der sich jetzt wahrscheinlich umgucken muss, wie er denn seine Bilanz halten kann. Also Ronaldo kehrt Spanien den Rücken, um nach Italien zu gehen. Aber na klar, die Portugiesen hängen an ihm. Sie sind stolz auf ihn, auf das, was er erreicht hat. Er hat ja auch einige der Tore jetzt auch bei der Weltmeisterschaft geschossen, auch wenn es dann trotzdem das Frühjahr ausgab.
Und zwar gegen Spanien. 3 Stück gleich. Ja. Wie steht es denn überhaupt um das Verhältnis zu Spanien? Das ist ja im Fußball dann, denke ich mal, ein Prestigeduell.
Das ist ein Prestigeduell, absolut. Ich habe immer so das Gefühl, also wenn man jetzt so ein bisschen, jetzt müssen wir ein bisschen Klischees bedienen, also wenn wir den Portugiesen fragen, was er vom Spanier hält, dann sagt er, ach, die sind so laut, die sind so ungehobelt, die fühlen sich oft uns überlegen, uns kleinen Portugiesen, die nehmen uns nicht richtig ernst, wir sind anders als die. Und wenn man den Spanier fragt, dann hört man oft, ja, die Portugiesen, was für ein schönes Land, aber tatsächlich habe ich auch das Gefühl oft, dass sie, in die vielleicht nicht überlegen fühlen, aber eben schon den Status als größeres Land immer wieder geltend machen. Und tatsächlich, ich finde, die Mentalitäten sind schon auch unterschiedlich. Das merkt man schon, wenn man in eine Bar geht in Madrid, wo es deutlich lauter ist als in der üblichen Bar in Lissabon. Ausnahmen bestätigen die Regel. Man ist etwas leiser in Portugal, man ist etwas zurückhaltender als in Spanien mit dieser überschäumenden Art, die wir oft sehen. Wie gesagt, ich spreche ein bisschen in Klischees, aber an Klischees ist ja auch immer ein Körnchen Wahrheit dran.
Und wenn ich jetzt als Reisender ins Land komme und die Wahl habe, auf welche Sprache sollte ich eher zurückgreifen? Die Portugiesen auf Spanisch ansprechen oder lieber auf Englisch?
Also Portugiesen können Spanisch oft einigermaßen verstehen. Umgekehrt wird es schwieriger. Das ist, glaube ich, ein bisschen wie bei uns mit den Holländern. Viele, viele Portugiesen sprechen aber auch ziemlich gut Englisch oder auch Französisch, da gerade auch nach Frankreich sehr enge Verbindungen bestehen. Viele Portugiesen haben oder arbeiten auch eine Zeit lang immer wieder in Frankreich. Und also man kann sich da eigentlich ganz gut verständlich machen. Ich habe immer das Gefühl, dass man mit Englisch in Portugal meist weiterkommt, als man das hier durchaus auch in Spanien kommt.
Vielleicht auch lieber gesehen wird mit Englisch als mit Spanisch? Mit der Sprache des großen Nachbarn?
Ja, kann schon sein, aber ich habe immer das Gefühl, dass einem die Portugiesen all das verzeihen. Also da ist ja nicht eine Art, also sie nehmen das, glaube ich, nicht als Geringschätzung wahr, wenn man sich auf Spanisch mit ihnen verständigen will.
Ist sowas wie Nationalstolz überhaupt ein Thema in Portugal?
Ja, sicherlich. Also wie in vielen Ländern eigentlich in der ganzen Gegend auch. Also Portugal macht eben schon auch immer wieder klar, wir sind anders als Spanien. Wir sind ein europäisches Land mit einer gewachsenen Tradition. Wir sind nicht das kleine Anhängsel von Spanien auf der Iberischen Halbinsel, sondern wir sind was ganz anderes, was sie auch sind. Und im Grunde genommen gibt es aber in Portugal keine größeren rechtspopulistischen Bewegungen, die dieses Nationalgefühl ausschlachten würden, genauso wenig wie in Spanien. Und insofern ist es eigentlich, ist es dort bisher auch politisch relativ ruhig gewesen.
Den Gästen gegenüber sind die Portugiesen sehr nett und aufgeschlossen. Wie ist es mit den Fremden, die länger im Land bleiben wollen? Sind sie auch willkommen?
Sie sind willkommen, würde ich sagen, im großen Teil schon. Allerdings muss man auch ganz klar sagen, viele Menschen, die aus anderen Ländern, insbesondere eben auch aus Afrika oder aus der arabischen Welt, als Flüchtlinge nach Portugal kommen, reisen auch weiter, weil einfach die Jobmöglichkeiten in Portugal so sind, wie sie sind, nämlich schlecht. Also ich habe letztes Jahr beispielsweise auch einen Syrer getroffen, der sich mittlerweile in Deutschland befindet, weil er dort einfach auch Familie, Angehörige hat, sich schlechter zurechtfindet und natürlich auch, weil die Perspektiven für ihn dort besser sind als in Portugal.
Marc Dugge, jetzt wo wir uns ein bisschen auskennen in Lissabon, kann es uns noch passieren, dass wir abgezockt werden als Touristen, wenn wir jetzt schon mal die Restaurants in der Baixa meiden, wie Sie uns eingangs empfohlen haben?
Es kann einem passieren, allerdings ich finde in der Regel, wenn man ein bisschen mit offenen Augen durch die Gegend läuft, nochmal nachfragt, sich vergewissert, ist das ein Preis für eine Person oder für zwei Personen, diese Meeresfrüchteplatte, dann kann man vielen Gefahren aus dem Weg gehen. Allerdings muss man eins wissen, wenn man in Portugal ist, wenn man essen geht, es gibt auf jedem Tisch immer ein Körbchen, in dem Brot ist und in dem beispielsweise eine Sardinenpaste ist und Oliven und ein bisschen Käse, alles so quasi als Appetizer. Wenn man das anfasst, wird man nachher auch dafür bezahlen müssen. Wenn man es nicht anfasst, nicht. Das wird von Seiten der Europäischen Union Verbraucherschützern immer wieder kritisiert, aber so ist es eben in Portugal. Also das muss man eben wissen.
Andere Länder, andere Sitten. Wie sicher ist Lissabon im Vergleich zu anderen Hauptstädten?
Ziemlich sicher. Also wenn Sie in der Stadt abends unterwegs sind, können Sie sich eigentlich sehr gelassen bewegen. Klar, man sollte natürlich wie überall auch, also menschenleere Gegenden meiden, vielleicht auch das ein oder andere Außenviertel meiden. Aber in der Regel muss man keine Angst haben. Sicherlich, es gibt immer wieder auch Taschendiebe. Das ist, glaube ich, die größte Gefahr in der Touristenstadt. Aber es gibt auch ziemlich viel Touristenpolizei. Was einem wundern kann, ist tatsächlich, wie oft in Lissabon einen Menschen ansprechen, die einen Drogen verkaufen wollen. Also die sagen Haschisch, Kokain oder sonst was. Das kenne ich aus Spanien so nicht, das kenne ich auch aus Deutschland so nicht. Aber in Lissabon ist das öfters der Fall.
Marc Dugge, muito obrigado für diesen schönen Ausflug nach Lissabon. Im wirklichen Leben sicher mehr als eine Stunde lang zu empfehlen. Und wenn es in der Straßenbahn 28 zu voll ist und die Schlange am Elevador Santa Justa zu lang, dann machen Sie es doch wie Irene Lisboa. Nehmen Sie die Lavrabahn, auch schön und auch alt, aber heutzutage sicher auch nicht mehr ganz frei von Touristen.
Der Elevador stand. Ich und andere stiegen ein. Wenige Leute. Vielleicht hatten die Beamten noch nicht Feierabend oder vielleicht war er schon vorbei. Und so stellte die Flüchtlingsbehörde von Torrell ein kleines, fast nichtiges Kontingent an Passagieren. Oben, die kleinen Bengel fallen wegen der Fahrkarten und des Almosens ein. Die Mädchen von der Universität, schön frisiert und mit dem Heft in der Hand, folgen in gerader Linie. Zur entsprechenden Jahreszeit ranken die Glycinien des Instituts bis zur Straße hinab. Der Kesselflicker an der Ecke entlockt seinen Metallen einen hohen, schrillen Ton. Der Bettler mit der Bratsche und die Frau mit der Geige spielen schnell ein paar Töne, ob es regnet oder ob die Sonne scheint. Der Ort ist schön, ruhig und übersichtlich. Ein Stück Straße, das den Vorteil hat, in viele Richtungen zu führen. Nach oben und nach unten geht an manchen Tagen eine Vielzahl an Reizvollem hindurch, an anderen Tagen nur spärlich. Es kommt auch vor, dass man ganze Tage und Monate hin und her fährt, mit dem Elevador hinauf und mit dem Elevador hinunter, mit dem Trübsinn von Maschinen. Während man oben darauf wartet, in der Ferne die Bäume vom Aussichtspunkt San Pedro de Alcantara zu sehen und unten darauf wartet, zu sehen, wer kommt.
HR2, der Tag auf Weltreise. Morgen geht die Reise weiter, wieder in eine Stadt am Meer, auch hip, allerdings mit deutlich anderen Vorzeichen. Morgen geht's nach Tel Aviv. Diesen Tag über Lissabon finden Sie bald auch online bei hr2.de. Ich danke für Ihr Interesse, wünsche einen schönen Abend. Mein Name ist Imke Turner. Tschüss.